Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt Markus Töns, SPD, stellvertretender Vorsitzender des Europaausschusses des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Töns, Olaf Scholz ist als Kanzler einer zerstrittenen Koalition nach Brüssel gereist. Inwiefern beeinträchtigt das die deutsche Position innerhalb der EU?
Also grundsätzlich ist es nie gut, wenn man als Koalition zerstritten ist. Und ich glaube, alle Koalitionspartner sind dazu aufgerufen, eine stärkere gemeinsame Position, auch was die Außen- und die Europapolitik betrifft, darzustellen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass der Kanzler in seiner Art und in der Form stark genug ist, auch auf diesem Gipfel in Brüssel die nötigen Impulse zu setzen. Das ist ihm bei den letzten Gipfeln gelungen und es wird ihm auch bei diesem gelingen.
Mit der Ampelkoalition für und gegen Taurus-Lieferungen, welches Signal sendet diese Koalition an die europäischen Partner?
Ja, sendet das Signal, dass es keine Einigung dabei gibt, wobei eigentlich auch den beiden Koalitionspartnern klar sein müsste, welche Position Deutschland hat. Und ich glaube, das ist einfach jetzt eine deutsche Debatte und die ist an dem Punkt angelangt, wo wir auch eine klare Entscheidung haben.
Eine klare Entscheidung haben. Ist das auch für Sie eine lächerliche Debatte?
Es ist insofern lächerlich, weil diese Debatte ja weitergeführt wird und ich dafür kein Verständnis habe. Man hat die Fakten ausgetauscht, man hat darüber gesprochen und es gibt eine Entscheidung darüber, ob geliefert werden kann oder nicht. Und es gibt bei den Verteidigern deutliche Hinweise darauf, warum es gute Gründe gibt, nicht zu liefern.
Das sehen andere anders. Warum ziehen zum Beispiel Paris und Berlin bei der Unterstützung der Ukraine nicht an einem Strang?
Das wundert mich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer herausstellen, dass Deutschland der größte Unterstützer der Ukraine nach den Vereinigten Staaten ist und somit auch der mit weitem Abstand größte Unterstützer der Ukraine in allen Fragen innerhalb der Europäischen Union. Und ich würde mir manchmal auch von den Mitgliedstaaten wünschen, da auch noch ein stärkeres Engagement aufzubringen.
Mhm. Bitte, Sie wollten noch was sagen?
Ja, ich glaube, dass dieses Engagement vonnöten ist. Wir werden uns eben halt darauf konzentrieren müssen, dass gerade die Ukraine als Teil Europas, noch nicht der Europäischen Union, natürlich auch besonderen Schutz bedarf. Und dazu müssen auch die Europäer und die Europäische Union stärker in die Verantwortung genommen werden. Das kann Deutschland nicht alleine schultern.
Umso wichtiger wäre ja eine gemeinsame deutsch-französische Linie. Jetzt deklinieren wir das durch. Frankreich liefert weitreichende Waffen. Präsident Macron schließt eine Entsendung von europäischen Truppen nicht aus. Die französische Militärhilfe ist verglichen mit der deutschen, das haben Sie angesprochen, überschaubar. Frankreich für 2024 3 Milliarden. Deutschland hat nach Angaben der Regierung in diesem Jahr bereits Hilfe von 7 Milliarden Euro geliefert. Also Berlin in allen 3 Punkten das Gegenteil von Paris. Wieso passt in der deutsch-französischen Ukraine-Politik fast nichts zusammen?
Ein bisschen beschleicht mich das Gefühl, dass das größere Thema dabei die innenpolitische Lage Frankreichs ist und es darum geht, hier Punkte zu sammeln. Aber wenn wir die Europäische Union ernst nehmen, und das tut der Präsident Macron ja, und er ist ja ein großer Verfechter dieser Europäischen Union, dann müssen wir auch auf eine größere Geschlossenheit kommen. Und gerade die deutsch-französische Freundschaft sollte dazu in der Lage sein, noch stärker in die Verantwortung zu gehen. Ich weiß nicht, ob Bodentruppen wirklich eine gute Idee sind. Das hat auch, wenn Sie das beziehen auf die Taurus-Frage, werden Sie ja feststellen, dass wir hier schon wegen der Verwicklung von deutschen Soldaten in diese Auseinandersetzung betroffen werden. Und mit Bodentruppen hätten wir dann eine absolute Entscheidung an Beteiligung des Krieges. Das kann es aus meiner Sicht nicht die richtige Entscheidung sein. Die richtige Entscheidung muss sein, jegliche Form der Unterstützung möglich zu machen und auch an die Grenze des finanziell Möglichen zu gehen.
Welche Rolle spielt die Innenpolitik denn für den Bundeskanzler? Stichwort Friedenskanzler.
Also mein Eindruck ist schon, dass das eine große Rolle spielt, weil wir auch feststellen, dass wir hohe Zustimmung haben bei der Frage, ob man Taurus liefert oder nicht. Und es gibt eine große Zustimmung zur Unterstützung der Ukraine, aber es gibt auch in der deutschen Bevölkerung eine klare Grenze. Und diese Grenze ist zu Recht so gewählt, wie der Kanzler sie wählt.
Eine andere Grenze hat jetzt möglicherweise Rolf Mützenich überschritten. Haben Sie auch geklatscht, als er ein Einfrieren des russischen Angriffskriegs ins Spiel gebracht hat?
Ich habe auch geklatscht, aber ich habe es vollkommen anders verstanden als die meisten, die diese Debatte führen. Ich habe sie nicht verstanden nach dem Motto, jetzt soll die Ukraine bitteschön die Gebiete, die von Russland besetzt sind, einfach aufgeben. Rolf Mützenichs Ansatz ist, und so verstehe ich ihn auch immer, dass es neben diesen militärischen Auseinandersetzungen und die Kraft, die die Ukraine braucht, um alles zu bekommen, um sich zu verteidigen und ihr Staatsgebiet auch wieder herzustellen, dass es nebenbei auch zu diplomatischen Initiativen bedarf. Die hat es in jeder kriegerischen Auseinandersetzung immer auch gegeben. Und dieser Hinweis ist durchaus berechtigt. Dass man den nicht in der Öffentlichkeit führt, ist, glaube ich, auch vollkommen klar.
Worin unterscheidet sich denn Einfrieren von Appeasement?
Also für mich unterscheidet es sich darin, dass man darüber spricht, welche Rolle denn zukünftig die beiden Staaten spielen. Ich glaube, man muss zu einem Gespräch kommen. Es ist vollkommen klar, dass es für die Ukraine dauerhaft, wenn nicht sogar, dauerhaft kann man das sagen, nicht verhandelbar ist, dass sie ihr Staatsgebiet zurückhaben will, das besetzt ist. Und der Appeasement würde eigentlich bedeuten, das meint Einfrieren eben nicht. Einfrieren heißt, lasst uns schauen, ob es auch diplomatische Möglichkeiten dieser Lösung gibt. Aber Appeasement würde heißen, man überlässt den Russen eben das, was sie schon eingenommen haben. Und das ist nicht die Haltung der SPD-Bundestagsfraktion, es ist auch nicht die Haltung von Rolf Mützenich.
Herr Töns, Putin hat gesagt, er will gar nicht verhandeln. Putin ist jemand, der jede regelbasierte Ordnung ablehnt. Mit wem wollen Sie worüber reden?
Das ist die öffentliche Darstellung des Ganzen. Natürlich würde er verhandeln, wenn es hinter verschlossenen Türen Verhandlungsgespräche gibt. Das ist ja nichts, was man auf dem Marktplatz oder in der Öffentlichkeit macht. Hier müssen auch Diplomaten ans Werk. Und Putin ist nun wirklich auch kein Diplomat. Die Frage ist, ob er überhaupt bereit ist, dann auch Wege zu gehen. Wenn man das feststellt, dass er das nicht ist, dann muss man auch die Konsequenzen aus solchen Gesprächen führen. Aber sie erst gar nicht in Betracht zu ziehen, würde ich für einen Fehler halten.
Welche Konsequenzen ziehen?
Die Konsequenzen ziehen dann auch wieder, die Gespräche zu beenden. Und dann ist es eben das, was jetzt passiert, ein weiterer Stellungskrieg mit der Hoffnung, dass die Ukraine Teile ihres Staatsgebietes und möglichst alle wieder zurückerobert.
Herr Töns, Sie haben ein Thema ja heute beim EU-Gipfel, auch die Erweiterung der Union. Sie haben die Osterweiterung der EU um Rumänien und Bulgarien als Fehler bezeichnet. Wie stehen Sie zur Aufnahme der Ukraine?
Ich stehe zu der Aufnahme der Ukraine, dass wir das auf eine, also ich bin der Meinung, die Ukraine gehört auf lange Sicht in die Europäische Union. Aber man muss hierzu immer auch ehrlicherweise sagen, die Europäische Union braucht, bis sie aufnahmefähig ist, einen Reformprozess. Und der zählt aus meiner Sicht zwingend dazu, weil zu den 27 Staaten, die Staaten des Westbalkan und dann auch noch die Ukraine hinzukommt, dann haben wir eine Situation im Rat, die so dann wahrscheinlich nicht mehr auflösbar ist. Es kann nicht mehr dann mit Vetorechten gearbeitet werden. Und da muss man einfach drüber nachdenken, dass wir jetzt dann auch eine qualifizierte Mehrheit brauchen, die darüber entscheidet, Entscheidungen trifft. Das ist halt auch demokratisch. Das ist eine Grundlage. Und auf der anderen Seite muss die Ukraine natürlich auch noch Hausaufgaben machen. Das ist für Beitrittsländer gar nicht so einfach, diese Kapitel alle abzuarbeiten, die zu einem Beitrittsprozess gehören. Aber ich halte es für richtig, diesen Weg zu gehen. Wir haben eine Teilproblematik, die wir hier betrachten müssen. Im Moment befindet sich die Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland. Und solange ein Krieg herrscht, ist es natürlich eine schwierige Situation, ein Land aufzunehmen. Ein Land im Krieg hat viel größere Probleme, die Reformprojekte auch im eigenen Land voranzutreiben, die sie vorantreiben müssen.
Herr Töns, Sie haben den Westbalkan angesprochen. Der hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk sinngemäß gesagt, wenn die EU die Staaten des Westbalkans nicht rasch aufnimmt, stoßen Russland und China in die Lücke. Also, welchen Zeitdruck gibt es?
Also es gibt den Zeitdruck, dass wir jetzt zu Verhandlungen kommen müssen. Und der Bundestag hat gestern dazu auch eine Entscheidung getroffen. Also wir haben einen Antrag beraten im Rahmen der Debatte zum Europäischen Rat, also zur Regierungserklärung, und haben erklärt, dass wir Bosnien-Herzegowina zu Beitrittsverhandlungen führen wollen. Und ich halte das für richtig, aber solche Dinge gehen halt nicht hoppla hopp. Das geht nicht in 2 Jahren, weil da sind auch weitreichende Reformen durchzuführen. Ich weiß ja, dass mindestens 4 Mitgliedstaaten sich auch innerhalb der Europäischen Union dagegen noch sträuben. Auch die muss man überzeugen. Aber am Ende des Tages muss ein Land auch in der Lage sein, dem Wertekanon und die demokratischen Grundprinzipien der Europäischen Union umzusetzen. Und es gehört noch viel mehr dazu. Sie wissen, welche rechtsstaatlichen Probleme wir jetzt mit Ländern haben, die vor Jahren beigetreten sind. Ich nenne nur Ungarn. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, hier aufzupassen, dass solche Probleme dann nicht dauerhaft passieren. Deshalb, ich glaube, Bosnien-Herzegowina gehört in die Mitte der demokratischen Staaten der Europäischen Union. Aber es ist ein Schritt, der eben halt nicht innerhalb von wenigen Jahren zu erreichen ist. Man muss da auch das ordentlich abarbeiten.
Markus Töns, SPD, der stellvertretende Vorsitzende des Europaausschusses des Deutschen Bundestages. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen.